Ihr werdet gleich noch ein Video sehen. Und es tut mir leid, die, die von euch das Video wiedererkennen, die sind mindestens genauso alt wie ich. Denn es kommt ein Videoclip, der Anfang der 90er für Furore sorgte. Schaut ihn euch an. Wer kennt den noch? Ja, ein paar Leute kennen den noch. Die ganzen jungen Leute kennen den alle nicht mehr. Das war Werbekultur schlechthin. Ja? Nichts ist unmöglich, Toyota. Toyota hat ganz schön versagt in den Ende der 90er Jahre, als sie merken, dass eben doch nicht alles möglich ist. Und dann Skandale mit der Technologie, mit dem Ingenieurwesen, mit der Produktionslieferkette und so weiter kamen. Aber ja, Ihre Aussage war, nichts ist unmöglich. Ist alles möglich? Es gibt doch genug Dinge, die wir in unserem Alltag erleben, wo wir sagen, das ist absolut unmöglich. Wie kann es sein, dass zum Beispiel ein Fußballzwerg wie Island ins Viertelfinale einer EM kommt? Unmöglich, oder? Und was ist passiert dieses Jahr? Sie haben es geschafft. Unmöglich, dass so ein Land wie Griechenland Europameister wird. Was haben Sie 2004 geschafft? Sie sind Europameister geworden. Es galt lange als unmöglich, dass ein Mensch jemals 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen kann. 1968 wurde es plötzlich möglich, als ein Deutscher die 9,9 Sekunden erzielt hat. Es gibt so viele Dinge, wo wir sagen, das kann unmöglich passieren. Fragt mal die Leute, die in Niederbayern leben und in den letzten Wochen diesen Regenschauer mitgekriegt haben. Sie hätten es sich nicht vorstellen können. Es war unmöglich vorstellbar, dass so drei kleine Flüsse in diesem einen Dorf zu so einem großen reißenden Strom angewachsen wären, dass sie Häuser wegreißen und dass dort Leute sogar ums Leben kommen. Es hätte sich keiner vorstellen können. Wenn du fragst, ob es möglich ist, dass die Berliner Mauer fällt, wenn du das vor 30 Jahren gefragt hättest, hätten dir alle den Vogel gezeigt, hätten gesagt, unmöglich, es ist nicht möglich. Es passiert alles, aber das wird nicht passieren. Die wird noch für 40 Jahre, für 100 Jahre bestehen bleiben. Bis plötzlich, durch Menschen, durch Gebet und ich persönlich glaube, durch Gottes Eingreifen, etwas möglich wurde, was bis dahin unmöglich erschien. Es gibt in der Wissenschaft immer wieder Phänomene, wo man sagte, das ist eigentlich nicht möglich. Da sagen die Wissenschaftler, das kann nicht sein. Ja? Merken aber, okay, sie beobachten etwas, was doch ist, aber eigentlich nicht sein kann. Zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung. Ja? Die kosmische Hintergrundstrahlung hat eine Temperatur und diese Temperatur ist im gesamten Universum gleich. Und nach den derzeitigen wissenschaftlichen Theorien, die hauptsächlich die Urknalltheorie ist, kann das nicht möglich sein, dass an allen Stellen die gleiche Temperatur herrscht, weil sich das Universum mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet und sich dadurch kein Austausch von Temperatur stattfinden kann. Ihr könnt mich nachher fragen, wenn ihr es genauer wissen wollt. Es gibt immer wieder dieses Phänomen, das ist nicht möglich. Es ist unmöglich. Und in der Wissenschaft ist es häufig so, dass man dann sagt, okay, mit der derzeitigen Theorie, nach dem derzeitigen Modell ist es nicht möglich. Und dann erweitert man das Modell, packt noch irgendwas dazu und plötzlich ist es möglich. Wie zum Beispiel vor 2 Wochen, als das im CERN plötzlich eine Untersuchung gemacht wurde und dort ein neues Teilchen entdeckt wurde, ein ganz kleines Elementarteilchen, was dafür gesorgt hat, dass die alten Vorstellungen von unserer Welt, von unserer Materie, von Energie über den Haufen geschmissen wurde. Wir sagen immer wieder, es ist unmöglich. Wir beschäftigen uns, so wie Nancy das eingeführt hat, mit der Reihe die vierte Dimension. Und die vierte Dimension erscheint für uns auch erst einmal unmöglich. Es ist etwas Unmögliches, sich das vorzustellen, denn wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Und die vierte Dimension überschreitet erstmal unser Fassungsvermögen. Und wir haben festgestellt, das hat Daniel in der Predigt am letzten Sonntag eingeführt, hat festgestellt, dass wir in einer Welt leben, die im Prinzip aus zwei Welten bzw. zwei Reichen besteht. Und zwar auf der einen Seite die Welt, das Reich der Welt, in der wir hier leben, und das zweite, das Reich Gottes, was in diese Welt gekommen ist und diese Welt immer mehr und mehr durchdringt. Und wir wollen heute genau diesen Aspekt betrachten, dass dort in diesem Reich Gottes Dinge möglich sind, die in unserer Welt unmöglich zu sein scheinen. Gott möchte uns an diesem Morgen den Horizont erweitern. Er möchte uns zeigen, was es heißt, einen Glauben zu leben, der siegreich ist, der das Reich dieser Welt überwindet und in diesem Reich Gottes lebt. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du in diesen Gottesdienst heute Morgen gekommen bist. Ich vermute mal, dass deine Erfahrung dir gesagt hat, wenn du schon mal im Gottesdienst war und wenn, dann hat es dir jemand anders gesagt, der dich mitgebracht hat, dass es heute eine Predigt geben wird. Richtig? Ja? Rechnest du damit, dass heute Morgen etwas Übernatürliches, etwas Wunderbares passiert, etwas, was dich völlig vom Hocker haut, was du noch nie erlebt hast? Ich weiß nicht, wie deine Antwort aussieht. Aber wir müssten eigentlich damit rechnen. Wir predigen und leben hier Gemeinde, Reich Gottes, und wir predigen von Jesus Christus. Und die Basis, worauf wir das alles basieren, ist das, was Jesus Christus auf dieser Erde gemacht hat. Und bei Jesus Christus waren immer diese beiden Sachen, die Predigt und das Reden und das Tun, Handeln, das übernatürliche Wirken und die Wunder Gottes miteinander eng verknüpft. Er hat immer beides gemacht. Du kannst durch die Evangelien durchgehen und kannst immer wieder sehen, Jesus hat gepredigt, dann passierte ein Wunder, etwas Unmögliches. Ich bleib mal bei diesem Unmöglichen. Es passierte etwas, was für die Menschen damals unmöglich erschien. Dann predigte er wieder, dann kam wieder etwas Unmögliches. Und so passierte es, dass Menschen geheilt wurden, befreit wurden, dass Menschen umgekehrt sind von ihrem alten Lebensstil und einen völlig anderen Weg eingeschlagen haben, wo plötzlich Hass in Liebe umgeschlagen ist, wo plötzlich Menschen mit dem Heiligen Geist Gottes berührt wurden und sich ihr Leben radikal veränderte. Warum? Rechnen wir nicht damit. Ich nehme einmal an, dass nicht alle von uns da gerade laut Ja gesagt haben, weil diese Predigt halte ich in erster Linie für mich, denn ich habe mich dabei genauso ertappt gefühlt, wie sich vielleicht jetzt einer von uns fühlt. Warum rechne ich denn nicht damit? Ich glaube, wir leben in einer Zeit und in einer Welt, in der es schwer ist, so etwas zu glauben. Aber das soll jetzt keine Entschuldigung sein, sondern ich möchte es einfach mit euch entdecken, warum es so ist. Und es gibt zwei Glaubenshindernisse, die ich einfach identifiziert habe, die es uns schwer machen, so voll Erwartung, zum Beispiel heute Morgen in den Gottesdienst kommen und einfach zu glauben und zu erwarten, dass Gott etwas Unmögliches tut. Das eine ist, wir wissen zu viel. Mein Wissen sagt mir, das kann nicht sein. Mein Wissen sagt mir, das, was ich mit dem Verstand ergreife und begreife, das ist das, was Realität ist. Und leider ist es so, je gebildeter und ausgebildeter ich bin, und vielleicht auch eingebildeter, desto gefährdeter bin ich, mich auf mein Wissen zu verlassen und zu sagen, das, was ich weiß, das passiert und das stimmt. Alles, was darüber hinaus ist, das ist komisch. Besonders gefährdet sind die Männer, sind Akademiker und sind Menschen, die in Europa wohnen. Ja, das trifft auf einige von uns zu. Aber auch ihr Frauen werdet sicherlich euch damit identifizieren können, dass es nicht ganz einfach ist. Denn das, was wir wissen, was wir mit dem Verstand ergreifen können, das ist eigentlich die Basis von allem. Und das ist in unserer Gesellschaft ja an allen Stellen so. Wenn ihr an der Uni studiert habt oder wenn ihr in der Schule gewesen seid, wie wahrscheinlich alle von euch, dann wisst ihr, dass es ganz viel um Wissen geht. Wissen ist Macht. Wissen ist das, worauf ich alles baue. Meine Erfahrung, die ich weiß, die entwickle ich zu dem, was meine Welt im Prinzip ist. Intellekt, Erkenntnis, das sind die Dinge, die zählen. Und Wissen gibt mir Sicherheit, nämlich einen Rahmen, in dem ich denken kann und auch glauben kann. Das ist auch gut. Zum Beispiel, wenn man Rolls-Royce-Triebwerke entwickelt, ist es zum Beispiel nicht gut, jedes Mal auf ein Wunder zu hoffen, dass das Ding anspringt, wenn man mit dem Flugzeug fliegen will. Ja? Aber wir grenzen uns mit unserem Wissen ein. Und wenn wir dabei uns auf die Entdeckungsreise begeben, Gott zu entdecken und sein Reich, dann kann unser Wissen ein Hindernis sein. Das Zweite, was ein Hindernis sein kann, das sind Enttäuschungen, also Erlebnisse, die wir gemacht haben, die uns anscheinend eines Besseren belehren. Bitterkeit gegen Gott, weil ich doch erwartet habe und geglaubt habe und gehofft habe, dass Gott etwas tut und es nicht passiert ist. Sowas entsteht meistens nicht sofort, sondern schleichend. Und man gibt sich irgendwann damit ab, ich gebe mich irgendwann damit ab und sage, naja, ich bin halt ein bisschen nüchterner. Ich bin schlichter und realistischer geworden. Es ist doch nicht alles möglich. Ich mache Erfahrungen, die zur Enttäuschung führen, die dann meine Erwartung reduzieren. Meine Erwartung an Gott, meine Erwartung daran, dass Gott heute noch genauso wirken kann wie früher. Oder dass Gott überhaupt wirken kann. Dass wirklich bei Gott alles unmöglich ist. Vielleicht habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit Halunken und Scharlatanen, mit Menschen, die meinten, irgendwas versprechen zu können, es sich aber dann nicht erfüllt hat. Durch fehlbare Menschen, die mir was gepredigt haben und mir, in die ich Hoffnung gesetzt habe, die sie nicht erfüllen konnten. Die Folge davon ist, dass ich vielleicht mehr und mehr ungläubiger gegenüber Gott werde und vielleicht sogar sarkastischer und sage, Gott ist wohl nicht ganz so weit her mit dem alles unmöglich, alles möglich bei dir. Wie ich gesagt habe, wir leben auch in einer Zeit, in der an Wunder zu glauben und an das Unmögliche zu glauben auch echt schwer ist. Denn seit der Aufklärung sind eigentlich Wunder und übernatürliche, wundersame Dinge, unmögliche oder scheinbar unmögliche Dinge tabu. Vielleicht habt ihr den Namen David Hume schon mal gehört. Der hat gesagt, Wunder sind eine Verletzung der Naturgesetze und das ist unmöglich. Punkt. Fertig. Und das ist seitdem, 1786 war das, oder 96, glaube ich, hat er das aufgeschrieben, seitdem ist das gesetzt. Und unser gesamtes Weltbild seit dann baut darauf auf, zu sagen, okay, Wunder sind tabu, es geht nicht, es kann nicht sein, es war nie, wir können es nicht nachweisen, darum ist es heute auch nicht. Eine große Herausforderung, die seitdem die Kirche und die Menschen, die an Jesus Christus glauben, haben, die das Christentum weitergebracht haben, ist, dass sie Schwierigkeiten hatten, darauf zu reagieren. Und leider wurde viel zu sehr sich mit dieser These, mit diesem Weltbild arrangiert und es versucht, mit dem christlichen Weltbild zu vereinen, als auf die Barrikaden zu gehen. Man hat überlegt, was macht denn eigentlich den christlichen Glauben noch aus? Gut, die Wunder, wissen wir, kann nicht sein. Also was macht den christlichen Glauben aus? Was macht den Glauben an Gott aus? Das Wichtigste ist doch, dass wir moralisch wertvoll und gut leben. Das heißt, unsere Moralvorstellungen sind das, was entscheidend ist. Dass wir gut miteinander umgehen, dass wir einander lieben, dass wir in Frieden miteinander leben. Hat doch Jesus auch gesagt, liebt einander, lebt in Frieden mit allen Menschen. Das ist das, was zählt. Und dadurch werde ich ein besserer Mensch. Und dadurch, dass ich gute Dinge als besserer Mensch tue, verändere ich eben auch die Welt. Und das ist doch das, was Jesus wollte, oder? Er wollte doch diese Welt verbessern. Und das können wir doch damit machen. Diese Tendenzen, nur von dem auszugehen, was wir als Menschen besser machen können, das nennt man auch Humanismus, der kurze Zeit später Einzug hielt und mit dem auch sich das Christentum sehr, sehr gut arrangierte. Und vielleicht habt ihr auch schon selber an den Unis, in den Schulen, bei euren Kollegen einige Statements gehört, die gesagt haben, ja Mensch, ich finde es gut, dass du Christ bist. Ich finde es gut, dass Menschen an Gott glauben. Es ist wichtig, dass wir gewaltfrei leben. Das, was Jesus doch gepredigt hat. Es ist wichtig, dass wir den anderen lieben. Das ist doch das Christentum. Das ist das, was zählt. Okay, das mit den Wundern, ja, muss man drüber weglesen. Und außerdem, wir wissen ja heute, ja, Es gab diese Brotvermehrung, wo Jesus angeblich die mit 5 Broten und 2 Fischen ganz viele Menschen satt gemacht hat. 5000 Leute. Okay, wir wissen noch nicht mal, ob so viele Leute waren oder ob sie einfach eine Null hinten dran gehängt haben. Aber selbst wenn, wissen wir ja, dass Jesus eigentlich ja nicht das vermehrt hat, sondern es ging ja eigentlich nur darum, dass Jesus der Erste war, der das Brot geteilt hat. Und das haben alle Leute gesehen und haben dann auch eben ihr Proviant rausgeholt und haben das dann eben auch geteilt. Und es war ein großes Happening, dieses in kleinen Gruppen sich zusammenzusetzen und als große Gemeinschaft, was gemeinsam zu essen und ja, einfach diese Gemeinschaft zu erlegen, über diese Lehren Jesu nachzudenken. Ja, Wunder war das nicht. Es war wundersam, es war wunderbar für die Menschen damals. Oder jetzt zu Ostern haben wir, wer den Spiegel oder Stern gelesen hat, bestimmt wieder die Geschichte gelesen. Ja, Auferstehung, ja, es ist doch eigentlich egal, ob dieses Grab nun wirklich leer war oder nicht. Das, was das eigentliche Wunder war, war ja, dass die Menschen, die Jünger, nachdem sie diesen Tod erlebt haben, diese Hoffnung wieder hatten. Es geht doch eigentlich nur um die Hoffnung, die in die Welt getragen wurde. Was da genau passiert ist, ist doch egal. Und wir wissen ja alle, hey, Leute können nicht auferstehen, ja? Wunder passieren nicht. Wunder sind tabu. Und so entwickelt sich der Glaube, der christliche Glaube, zu einem Glauben, bei dem ich mich nur anstrengen muss, etwas zu tun, und dann wird alles gut. Ist das Christentum, der christliche Glaube, für dich etwas, was, dem du nachstrebst, ein hohes Ideal, was du erreichen willst, etwas, was du schaffen willst, wo du weißt, okay, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann wird das auch und dann komme ich, alter Sack, auch endlich dazu, meinen Nächsten zu lieben. Ich glaube, dass in diesem Verneinen von dem, was wir mit unserem menschlichen und mit unserem irdischen Verstand ergreifen können, nicht ergreifen können, das Verneinen davon, von etwas Unmöglichem, dass Gott Unmögliches tun kann, laufen wir in die Gefahr, den Kern des Glaubens zu verpassen. Ich glaube, dass der Glaube an Jesus Christus im Kern in einem Wunder gegründet ist. Wir brauchen das übernatürliche Eingreifen von Gott. Wir brauchen das übernatürliche Eingreifen von Gott, und zwar auf allen Ebenen. Die Auferstehung von den Toten, das ist der Kern des Glaubens. Und wenn das Grab nicht leer war, so sagt es Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dann ist das alles null und nichtig. Dann können wir einpacken, können wir zumachen, verkaufen die Kirche, können wir da draußen, was weiß ich, eine Kneipe machen oder eine Diskothek und machen irgendwas anderes. Aber der christliche Glaube, der ist dann hin. Es geht nicht um irgendwie ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Der Kern des christlichen Glaubens ist an die Auferstehung und ist an ein Wunder, etwas bis dahin Unmögliches gekoppelt. Wir brauchen dieses Wunder, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Wir brauchten dieses Wunder, dass er auferweckt ist und dass er in der Kraft Gottes wieder auf der Erde noch gewirkt hat, in den Himmel aufgefahren ist. Und wir brauchen die Kraft der Sündenvergebung dafür, dass wir Menschen leben können, weil Jesus für uns gestorben ist. Und das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist im ersten Moment nicht zu begreifen, nicht zu ergreifen. Und es war damals unmöglich und erscheint für viele immer noch total unmöglich. Ich behaupte, und das ist eine steile These, dass wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Christ. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch von Ben-Gurion, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Christ. Der Glaube an Jesus und die gute Nachricht ist nur dann möglich, wenn ich auch daran glaube, dass es Wunder gibt. Es gibt kein Evangelium ohne das Übernatürliche. Im gesamten Leben Jesu, was wir im Neuen Testament entdecken und auch in den Briefen, die Paulus dann schreibt an die Gemeinden, entdecken wir eine Fülle von dem Unmöglichen. Wir werden konfrontiert mit dem Unmöglichen. Jesus heilt, weckt auf. Er stellt unmögliche Forderungen, die wir aus eigener Kraft gar nicht erfüllen können, sondern die wir nur mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist, der in uns lebt, wenn wir an Jesus glauben, das in uns umsetzt und vollbringt. Schon im Neuen Testament, ganz am Anfang, sagen Leute, das ist unmöglich. Ja. Es wird angekündigt, dass der Messias, der Retter, geboren wird, dass Jesus geboren wird. Und es wird der Maria angekündigt. Und sie fragt die Frage, wie ist das möglich? Wie wird das passieren? Es gibt an ganz verschiedenen Stellen im Neuen Testament immer wieder diese Frage, das ist unmöglich. Oder die Frage, wie ist das möglich? Ist das möglich? Und wir lesen, ich habe mal mir die Mühe gemacht, oder Mühe ist es heute nicht mehr, ich habe einfach mal eingegeben bei Bible Server, habe unmöglich und möglich eingegeben und das Neue Testament durchgesucht. Es gibt an ganz vielen Stellen diese beiden Worte, unmöglich und möglich. Vielleicht kennen einige von euch diese Aussagen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, sagt Jesus, einem Mann. Oder bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was bei den Menschen unmöglich scheint, ist bei Gott möglich. Bei Gott stimmt diese Aussage, nichts ist unmöglich. Ich glaube, dass ein Glaube an Jesus Christus, an die gute Nachricht von der Erlösung und Befreiung unmöglich ist, ohne den Glauben an Wunder. Und deswegen wollen wir diese vierte Dimension entdecken, dieses Reich Gottes entdecken, was durch Jesus Christus angebrochen ist. Denn in diesem Reich, was Jesus auf diese Erde gebracht hat, sind genau diese unmöglichen Dinge möglich. Und Gott hat Jesus geschickt, um genau uns diese Welt zu eröffnen, um uns die Augen zu öffnen, uns den Glauben dafür zu schenken, für das, was Gott möglich ist. Zu theoretisch? Gott kann in deinem Leben Unmögliches schaffen. Er ist gekommen, um das Unmögliche möglich zu machen. Und wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich auferstanden ist, dann ist das ein Schatz, den du hast. Denn es ist etwas Unmögliches gewesen, was möglich geworden ist. Ich möchte mit euch noch eine Textpassage lesen. Und zwar sprengt Jesus in dieser Textpassage alle Vorstellungsgrenzen. Vielleicht, wie er heute Morgen deine Vorstellungsgrenzen erneut sprengen will und dich zu einem siegreichen Glauben führen will. Jesus war in Jerusalem. Er predigte dort viel und dann passierte aber etwas, was ziemlich Aufruhr in Jerusalem erzeugt hat. Er heilte nämlich einen Mann von seiner Blindheit. Und dieses Wunder, diese Heilung, war so unumstritten und die konnte keiner wegreden, denn jeder kannte diesen Mann von seiner Jugend an. Und gleichzeitig sahen sie, dass dieser Mann nun sah. Und es konnte keiner das abstreiten. Selbst die hohen Leute dort, die Pharisäer, Menschen, die in der hohen religiösen Elite waren und eigentlich die Autorität über Entscheidungen, ob etwas ein Wunder ist oder nicht, oder ob etwas göttlich ist oder nicht, hatten, die konnten es nicht abstreiten. Und sie haben gesagt, sie wandten sich damit und sagten, ja, du lügst und du willst doch uns nur was vorgaukeln. Aber letztendlich mussten sie eingestehen, okay, wir können das nicht widerlegen. Das ist wirklich passiert. Ganz Jerusalem war erfüllt von diesem Erlebnis, wow, da ist jemand, der einen Blinden wieder sehend machen kann. Jesus verlässt die Stadt nach diesem Ereignis, geht einige Zeit woanders hin und dann bekommt er die Nachricht, dass sein Freund Lazarus, einer, der relativ nah an Jerusalem dran lebte, knapp 3 Kilometer weg, krank ist. Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Jesus macht sich nicht sofort auf den Weg, sondern wartet noch ein bisschen ab, aber will dann zu dem hin. Aber Jesus kommt offensichtlich zu spät, denn die Schwester von Lazarus, Martha, kommt ihm entgegen und sagt, Mensch Jesus, wärst du nur früher gekommen, dann hättest du ihm seine Krankheit wegnehmen können und hättest ihn heilen können. Und wir steigen jetzt in den Text ein, wo nicht nur Martha hinkommt, sondern die andere Schwester, nämlich Maria, kommt auch zu Jesus hin und sagt genau das Gleiche. Im Johannesevangelium Kapitel 11, dort der Vers 32. Schlagt eure Bibel auf oder eure App und lest einfach mit. Johannes 11, Vers 32. Dort steht, so wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du nur hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschütterte, fragte er, ja, wo habt ihr ihn denn begraben? Und die Leute antworten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Die Maria wusste von dem Ereignis in Jerusalem. Und sie wusste, wow, da ist einer, der kann Menschen heilen. Gott hatte ihr den Horizont geöffnet und hat ihr gezeigt, was durch den Glauben an Gott und an Jesus Christus möglich ist. Und hat ihr gezeigt, wozu Gott in der Lage ist. Und hat es geglaubt und hat gesagt, Mensch Jesus, wärst du nur gekommen und hättest sie geheilt. Bis zu diesem Schritt konnte sie glauben. Aber wir sehen jetzt, wie der nächste Schritt für sie unmöglich war. Jesus fragt irgendwie eine ganz komische Frage, ja, wo liegt er denn? Und sagt, naja, da drüben, gut, komm, wir gehen mal zusammen hin. Einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Es war nicht nur Maria, sondern auch die Leute drumherum hatten verstanden, wow, der kann was, ja. Aber ihnen kam kein weiterer Schritt in den Sinn und sie waren traurig. Während Jesus nun zu diesem Grab ging, erfüllten ihn erneut Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Und jetzt sehen wir, wie weit es mit Marias Horizont war, von dem, was Gott möglich ist. Sie sagt, Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam stinkt schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm dann tatsächlich den Stein von dem Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Jesus erweitert den Menschen unheimlich den Horizont an dieser Stelle. Es erscheint ihnen unmöglich. Es kommt keiner auf die Idee, dass Jesus auch Tote auferwecken kann. Und man sieht es an dieser Reaktion. Mensch, lass den da drin, der stinkt schon, das ist eklig. Aber was macht Jesus? Er fragt die Frage an Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wir sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Jesus sagt, du siehst nur, was du glaubst. Du siehst, was du glaubst. Und es ist faszinierend zu sehen, wie Martha sich auf diesen Glaubensschritt einlässt. Man sieht es nicht direkt, wie sie darauf reagiert, aber die Aussage in Vers 41, man nahm nun den Stein vom Eingang weg, impliziert, dass sie die Erlaubnis gegeben hat und den Auftrag gegeben hat, gesagt, okay Jesus, wenn du das sagst, dann machen wir das. Ich glaube dir, lass uns das aufmachen und ja, du wirst uns zeigen, was passiert. Es stand außerhalb ihres Glaubens, es war außerhalb ihres Erfahrungshorizonts, sie hatte sowas noch nicht erlebt. Es war für sie unmöglich und trotzdem lässt sie sich darauf ein. Sie geht in die Gefahr, sich lächerlich zu machen, einen Skandal hervorzurufen, denn tote Menschen waren damals unrein und man ging nicht an Gräber ran von Menschen, man störte nicht die Ruhe der Toten. Und durch diesen Glaubensschritt erleben wir, wie der Glaube den Tod überwindet und besiegt und wie Jesus Christus seine Herrlichkeit und seine Macht offenbart. Jesus Christus ist gekommen, um sein Reich zu verkünden. Es ist nicht nur einfach eine neue Idee, irgendwie gut zu leben, sondern es ist eine andere Dimension, die Jesus uns aufzeigt. Jesus will uns das Reich Gottes zeigen und uns erleben lassen, wozu Gott fähig ist. Und wenn wir sagen, das ist unmöglich, dann wird dieses unmöglich wie so eine Mauer um das Reich Gottes herum. Und wir brechen nicht aus diesem Reich der Welt, aus der Realität dieser Welt und fühlen uns gebunden, eingemauert in unseren Vorstellungen. Das Reich Gottes ist gekommen und Jesus ist gekommen, um die Mauern dieser Welt, des Reiches dieser Welt und unserer Realität aufzusprengen und das Unmögliche in Mögliches zu machen. in die Realität Gottes einzuführen, uns zu zeigen, wozu Gott fähig ist. Vielleicht realisieren wir auch als Christen, dass wir das Reich Gottes ja noch gar nicht so richtig erfasst haben und immer noch dabei sind, es zu entdecken. Mir ging es so in der Vorbereitung. Ich habe gesagt, wow, stimmt Gott. Ich weiß zwar, dass es dein Reich gibt und dass du das bauen willst und dass deine Realität eine andere ist, aber ich baue immer wieder diese Mauern um mein Denken, um meine Realität herum. Es ist immer wieder dieser Unglaube, dass du wirklich alles tun kannst. Okay, wir sagen nicht, Gott, ich glaube das nicht. Wir sagen eher, naja, ich bin eher so Realist, ich bin eher Pragmatiker. Ja? Und naja, es ist ja auch, ne, so ein bisschen gesunden Menschenverstand sollten wir auch behalten. Albert Einstein hat einmal über den gesunden Menschenverstand folgende Begebenheit erzählt. Nach einem Vortrag über Raum und Zeit sagte einmal ein Teilnehmer zu mir, nach meinem gesunden Menschenverstand kann es nur das geben, was man sehen und überprüfen kann. Ich lächelte darauf und erwiderte, na dann kommen Sie doch mal vorne und legen Ihren gesunden Menschenverstand auf den Tisch. Was möchte Gott? Gott möchte nicht, dass wir der Realität abschwören, sondern dass wir uns dafür entscheiden, in seiner Realität zu leben. Wir sollen nicht unrealistisch werden, sondern wir sollen in seiner Realität leben und sie entdecken. Gott möchte uns einladen, sein Reich zu entdecken und seine Möglichkeiten zu erleben. Er möchte uns dahin führen, dass wir über die Grenzen unserer Realität hinausgehen. Wir sagen, Glauben heißt doch nicht Wissen. Glauben heißt nicht Wissen, sagt man ganz oft, ne? Sagt mir schon mein Sohn, ja? Herr Papa, Glauben heißt nicht Wissen. Ne? Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt an einer Stelle ganz eindeutig, was Glaube ist. Es wird die Frage, die rhetorische Frage gestellt, was ist denn Glaube? Und die Antwort von Paulus ist dann, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Es ist ein Feststehen auf dem, was man hofft. Dieses Überzeugtsein heißt, es ist eine Substanz, da steckt etwas drin. Es ist nicht nur ein irgendwie Hoffen, sondern ein festes Rechnen damit, dass das geschieht, was man hofft. Und ein Überzeugtsein von einer Wirklichkeit, die ich im Moment nicht sehe. Wie kann ich diesen Glauben erfassen und ergreifen? Wie komme ich dorthin, diese Fülle Gottes auch zu erleben? Ich habe keine abschließende Antwort darauf, aber ich möchte euch gerne zwei Ideen und zwei Gedanken mitgeben, wie ihr und wie ich einen Schritt weiterkommen kann. Zum Ersten glaube ich, dass dieser Glaube an Gott mir geschenkt wird. Es ist ein Geschenk, den Gott an mich macht. Und es ist nichts, und das ist bei dem Leben mit Jesus immer so, es ist nichts, was ich mir erarbeiten kann und muss. Es ist etwas, was er mir schenken kann. Ich kann aber darum bitten und anfangen zu sagen, Gott, reiß bitte diese Mauern des Sichtbaren ein. Und lass mich die Welt mit deinen Augen sehen. Herr, hilf mir, diese Mauern des Sichtbaren einzureißen und dein Reich zu entdecken. Wir können durch Gebet diese Mauern des Sichtbaren einreißen. Und wir können eine Perspektive bekommen, die, ja, Gottes Perspektive ist. Das Zweite, was wir tun können, ist, wir können es trainieren. Was haben wir bei der Martha gesehen? Sie hat gesagt, okay, Gott, Jesus, ich weiß zwar nicht, was du dort willst und was das soll, aber ich lasse mich drauf ein. Ich gehe diesen Schritt, ich gebe diesen Befehl, das Grab zu öffnen. Du kannst die Mauer des Sichtbaren und der Realität unserer Welt mit jedem Akt des Glaubens, den du tust, einreißen. Wir können durch unseren Glauben Werke aktivieren und wir können im Glauben Schritte tun und Schritte gehen und Gott möchte dich in deinem Alltag dazu gebrauchen. Er möchte dich herausfordern, einfach diese Schritte zu gehen. Beten, dafür beten, Gott darum bitten, mit ihm im Gespräch sein und darum bitten und flehen und ihn anbeten dafür, dass er diese Barriere des Sichtbaren einreißt, diese Mauer einreißt und mir den Blick auf sein Reich öffnet. Und das Zweite, ja, einfach Dinge anzupacken und Schritte zu gehen. Ich weiß, das fällt nicht leicht. Mir fällt es nicht leicht. Und mir macht Mut, dass Jesus mit seinen Jüngern genau durch so ein Trainingsprogramm gegangen ist, was ziemlich lang abgelaufen ist. Jesus hat zum Beispiel einmal ja, nach dieser Begebenheit mit den 5000 Leuten satt machen. Ja? Da haben die Jünger gestaunt, haben gesagt, wow, Gott, du bist unglaublich. Ja? Da sitzen sie mit ihm im Boot und haben etwas Brot vergessen. Und Jesus will ihnen eigentlich irgendwie was Neues lehren darüber, dass sie aufpassen sollen, dass sie sich nicht in ihrem Geist verunreinigen. Und dann beziehen sie diesen Kommentar wieder darauf, dass Jesus wohl sagt, Mensch, ihr habt nicht genug Brot mitgebracht. Und schon wieder sind sie bei dem einen Brot und sagen, Mist, jetzt haben wir nicht genug zu essen. Einen Tag oder einen halben Tag vorher hat Jesus noch 5000 Menschen satt gemacht und sie machen sich Gedanken darüber, Mist Gott, wir haben jetzt wieder nur ein Brot für uns mit. Was ist das? Ja? Und was sagt Jesus darauf? Er sagt, hallo, habt ihr es denn immer noch nicht verstanden? Begreift ihr denn immer noch nichts? Und die Jünger hatten schon einiges mit Gott erlebt. Also, keine Angst. Jesus führt uns durch ein Trainingsprogramm hinein. Und er will uns einfach lernen, Stück für Stück, jeden Einzelnen von uns, immer wieder im Alltag ihm neu zu vertrauen. Und er freut sich darüber, wenn wir uns ihm öffnen und sagen, Jesus, komm, ich will heute wieder einen Schritt festmachen und weitergehen. Ich weiß nicht, was deine Trainingsfelder sind. Ich habe mal überlegt, wo meine Trainingsfelder sind, in dem, wo ich denke, dass Sachen unmöglich sind. Wo ist meine Realität in dieser diesseitigen Realität eingemauert? Wo ist so eine Mauer des Unglaubens um mein Leben herum? Ich gebe euch 4 kleine Einblicke in mein Leben, in mein Glaubensleben. Ich habe erlebt in den letzten Jahren, dass Gott mich immer wieder, besonders an einer Stelle, herausgefordert hat, ihm zu glauben. Und das ist eine Aussage aus Matthäus 6, Vers 33, wo Gott sagt, euer Vater im Himmel weiß, oder Jesus sagt es, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Er zählt vorher auf, Kleidung und Essen und so weiter. Euch soll es aber zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige hinzugeben. Das war für uns ein Leitspruch, als wir hier nach Berlin gekommen sind vor 5 Jahren. Und es war immer wieder so, dass Gott uns dazu herausgefordert hat, dieses immer neu wieder zu glauben. Letztes Jahr, als wir hauptsächlich von Spendern gelebt haben und den Schritt gewagt haben, auch ohne dass wir schon feste Zusagen hatten, in Bezug auf Spenden, ich meinen Job gekündigt habe, haben wir erlebt, dass Gott treu ist als Versorger. Aber ich merke immer wieder neu, dass Gott mich dazu herausfordert, nicht auf die Ergebnisse meiner Arbeit zu vertrauen, auf meinen Verdienst, auf mein Geld zu vertrauen, sondern ihm zu vertrauen. Und das wirklich wahrzunehmen, du versorgst mich alle Zeit. Wir haben es vorhin gesungen. Ja? Du bist der Versorger. Ich weiß nicht, ob ihr das alle aus vollem Herzen singen könnt. Mir fällt es immer wieder schwer. Ist Gott wirklich so gut, dass er mich allzeit versorgt? Immer? Wirklich? Ich suche meine Sicherheit doch im Wissen. Und es ist sicherer zu wissen, dass ich erstmal 10.000 Euro auf der hohen Kante habe, dass, falls mal was passiert, ich doch auch gut versorgt bin. Ich meine damit nicht, dass man auch ordentlich sparen darf und kann und soll. Aber worauf setzen wir unser Vertrauen? Ist es unser ultimatives Vertrauen das Geld oder ist es Gott? Und Jesus predigt ganz viel über das Geld, weil er weiß, dass nicht nur Ole damit Schwierigkeiten hat, sondern viele andere auch schon durch die Geschichte hindurch. Geld ist fast der stärkste Götze. Und Götze meine ich in dem Sinne der, wo wir mehr darauf vertrauen als auf Gott. Der zweite Bereich, in dem ich gerade lerne, das ist das Thema Heilung, dass Gott Krankheiten heilen kann. Das ist total ungewohnt für mich. Ich bin damit aufgewachsen, dass Gott auch gute Ärzte ausgebildet hat. Und ich schätze es sehr, dass es gute Ärzte gibt. Ich habe es in meiner Kindheit ganz stark erlebt, dass ich profitiert habe von guten Ärzten. Aber mein Horizont ist dort manchmal echt klein. Und ich erlebe, wie andere Menschen und vor allen Dingen an anderen Stellen dieser Welt ganz andere Dinge erleben, mit dem, dass Gott Krankheiten auch tatsächlich heilt. Dass Gott Dinge wegnimmt, von Dingen befreit, die mich einfach einengen und mich klein halten. Vielleicht auch die Heilung von Beziehungen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt. Kann Gott wirklich Beziehungen heilen? Ja, sagen wir theoretisch ja, aber ich kann in meinem Leben auch die Situation aufzählen, wo ich sage, boah, das ist unmöglich. Das ist für mich so ein Bereich, wo Gott auch ja, mich weiter trainiert und ich immer wieder wachsen will und auch wachsen muss. Ich merke ganz stark im Alltag, dass auch bei den kleinen Dingen, die mir zu schaffen machen, ich viel zu selten wirklich glaube, dass Gott mein Gebet erhört. Ich fange am Freitag bei Rolls-Royce wieder an zu arbeiten. Ich habe mich vor 3 Monaten beworben. Und dann kam die Meldung, okay, es ist Einstellungsstopp, Ole, du kannst nicht eingestellt werden, aber Mitte Juni wird bekannt gegeben, wie das weitergeht mit dem Unternehmen. Aber dann müssen wir eben noch so gucken, wie das so weitergeht und wann du dann tatsächlich eingestellt wirst. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay Gott, ich bete dafür, dass an dieser Stelle am Mitte Juni ich wieder eingestellt werden darf. Aber ja, ich weiß ja nicht, wann das dann kommt. Ja? Und ich habe mich nicht getraut, dafür zu beten, dass am nächsten Tag ich die Meldung bekomme, dass ich eingestellt werde, sondern habe mich darauf eingestellt, gesagt, okay, es wird noch 4, 6, 8 Wochen dauern. Vielleicht kann ich ja irgendwann im September arbeiten. Am Montag nach diesem Mitte des Juni, das war ein Donnerstag, ja, am Montag kriege ich einen Anruf und hab die Meldung bekommen, Ole, du kannst sofort starten, also in 2 Wochen starten. Und ich dachte, nee, in 4 Wochen, ich starte ja jetzt am Freitag. Du kannst Mitte Juli starten. Ich sage, wie, was, wieso denn sofort? Sie sagten, ja, Donnerstag war die Entscheidung, Freitag wurde bewilligt, dass du eingestellt werden darfst und heute Morgen ja, war die erste Gelegenheit für mich, dich zu erreichen. Mein Vertrauen in Gott, in diese kleine Alltagssituation, war irgendwie nicht groß genug. Und da merke ich, okay Gott, ich kann noch echt was lernen. Ich kann noch lernen, dir noch mehr zu vertrauen. Ein letzter Bereich, der mich immer wieder betrifft, das ist etwas, was mit dem Glauben daran zu tun hat, dass Gott ein unendlich gnädiger Gott ist. Im Epheserbrief, da schreibt Paulus einmal, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß, unmöglich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Immer wieder tappe ich in diese Falle, dass ich meine, ich muss etwas leisten, damit Gott mich wirklich liebt. Immer wieder merke ich, dass ich Gott gefallen will und diese Gnade nicht vollkommen annehmen kann. Und ich merke auf der anderen Seite, dass ich dann stolz bin, wenn ich was geschafft habe und meine, mir etwas bei Gott verdient zu haben. Oder ich bin niedergeschlagen, weil ich wieder versagt habe. Ich merke, dass dieser Glaube an Gottes unendliche Gnade, das, was eigentlich unmöglich für mich erscheint, bei Gott aber möglich ist, für mich echt ein Lernfeld ist, ein Trainingsfeld ist. Ich möchte dich heute einladen, neu über Gottes Möglichkeiten zu staunen. Und ich möchte, dass wir vielleicht gemeinsam, wenn du es möchtest, nachher sagst, Herr, hilf mir, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Und dass du heute die Entscheidung triffst und sagst, ja Gott, ich will mehr Glauben wagen. Ich weiß, dass dieses Reich wunderbar ist und ich merke, dass ich es immer noch nicht vollständig erfasst habe, vielleicht auch nie vollständig erfassen werde, aber ich will gerne mit dir weitergehen. Ich möchte dir vertrauen, dass die Dinge, die mir unmöglich erscheinen, bei dir möglich sind. Und vielleicht ist es bei dir auch die Versorgung. Oder es ist eine Beziehung zu deinen Eltern beispielsweise oder zu deinem Ehepartner. Vielleicht ist es dein Gebet oder dein Hoffen für deinen Mann oder deine Frau, dass sie Jesus finden oder dass die Beziehung wieder heilt oder dass sie Heilung erleben. Vielleicht ist es dein Arbeitsplatz, deine Kollegen. Vielleicht ist es wirklich auch bei dir selber persönlich eine Krankheit, wo du schon lange für betest. Oder es ist, ja, sind deine Kinder, für die du betest, schon lange betest, dass sie, ja, auf einen guten Weg mit Jesus zurückkommen. Ich möchte dich einladen, dich heute vor Gott zu stellen und zu sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte dich einladen, nicht das Unmögliche zu sehen, sondern das Mögliche zu erwarten und erhoffen. Für das Unmögliche zu beten. Vielleicht ganz neu dich heute zu entscheiden und zu sagen, ich möchte beten. Ja, ich möchte beten. Oder vielleicht sogar, und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, sogar zu sagen, Gott, okay, ich will im Glauben sogar einen Schritt wagen. Ich will einen Schritt wagen auf den Menschen zu, weil ich glaube, dass du Beziehungen heilen kannst. Ich will einen Schritt wagen auf meinen Ehepartner, auf meinen Eltern, auf meine Kinder, auf meinen Arbeitskollegen, auf meine Nachbarn zu, weil ich weiß, dass du Beziehungen heilen willst. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich stehe hier vorne, weil ich genau das möchte. In der letzten Woche habe ich die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay Gott, ich will neu glauben. Ich will dein Reich neu entdecken. Ich will viel mehr für das unmögliche Ding beten. Und wenn du möchtest, darfst du auch aufstehen und dich zu mir stellen. Brauchst dich hier nach vorne kommen, kannst an deinem Platz stehen bleiben. Kannst aufstehen und ich möchte dann gerne für uns beten. Und ich freue mich über jeden, der sagt, jawohl, ich will mich dazustellen. Ich will auch diese Entscheidung treffen, ganz neu Glauben zu wagen. Und ich lade dich ein, wirklich für diese eine Sache dir vorzunehmen, wenn du dich gleich hinstellst, eine Sache vorzunehmen, zu sagen, okay, ich möchte für dieses eine unmögliche Ding beten. Ich will anfangen zu glauben, dass du, Gott, das Unmögliche möglich machst. Wir beten jetzt alle zusammen. Wer möchte, darf aufstehen. Ich möchte dann für uns beten. Jesus Christus, es ist manchmal unglaublich. Unglaublich, was du in diese Welt gebracht hast. Und ich bekenne vor dir, dass ich immer wieder in diesem Unmöglichen, in diesem Unglaublichen gefangen bin. In der Realität dieser Welt. Und ich danke dir dafür, dass ich, ja, meine Geschwister, dass sich Leute zu mir gestellt haben und zu mir stellen und da auch bekennen und sagen, ja Gott, es gibt Dinge, die für mich unmöglich erscheinen. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit jedem, der steht, einfach bekennen und vor dir sagen, Gott, wir wollen jetzt die Entscheidung treffen, neu zu glauben. Diesen Glauben neu zu wagen, den Glauben an das Unmögliche, was du möglich machen kannst. Und Herr, du siehst bei jedem Einzelnen, bei jedem, der hier steht und bei mir persönlich, was diese Dinge sind, die uns unmöglich erscheinen, was du uns aufs Herz gelegt hast, was du uns gezeigt hast, wo wir in unserem Glauben wachsen können. Und ich bete darum, dass wir jetzt da Erfüllung und Erlebnisse haben, die uns zeigen, dass bei dir Dinge möglich sind. Ich bete darum, dass du das Unmögliche möglichst machst und dass du uns die Kraft und die Freude und das Durchhaltevermögen gibst, in den nächsten Tagen und Wochen einfach wirklich immer wieder für dieses Unmögliche zu beten und diesen festen Glauben zu haben, diese feste Zuversicht, dass das sich erfüllt, weil du befreien und heilen und ja erlösen möchtest. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott unbegrenzter Möglichkeiten bist und dass bei dir alles Unmögliche möglich ist. Bei dir ist nichts unmöglich, dafür danken wir dir. Und wir preisen dich und wir beten dich an, Gott, dafür, dass du ein Gott bist, der selber sagt, es ist nichts unmöglich dem, der da glaubt. Bei Gott sind alle Dinge möglich, die bei Menschen nicht möglich erscheinen. Wir beten dich an, Jesus, dafür, dass du die Macht hast. Wir beten dich an, Gott, dafür, dass du der absolute, wunderbare Herrscher bist und dass du diese Welt regierst und dass du mit deinem Reich in unsere Welt gekommen bist. Segne uns jetzt. Amen.